Predigtext steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, und ich lese von Vers 21 bis Vers 26. Es ist ein Bericht aus der Zeit zwischen Auffahrt und Pfingsten, als die christliche Gemeinde beieinander war, etwa 120 Menschen, und feststellten, dass durch den Tod von Judas ihnen ein Mann fehlte in der Reihe der 12 Aposteln. Nachdem sie das festgestellt hatten, sagt Petrus: So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit hindurch, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg emporgehoben wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabas, welcher Justus zubenannt wurde, und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige, welchen von diesen beiden du erwählt hast, den Platz dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von welchem Judas abgetreten ist, um an seinen Ort zu gehen. Und sie legten Lose für sie ein, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugesellt. Liebe Gemeinde, diese Begebenheit am Rand der großen Ereignisse des Reiches Gottes zwischen Auffahrt und Pfingsten hat wenig Einfluss genommen auf den Weg der christlichen Kirche. Jedenfalls, soweit wir das heute wissen und beurteilen können. Aber Begebenheiten am Rande finden ihren Platz in unserem Leben, wenn wir sie im Licht der großen und wichtigen Taten Gottes sehen. Wenn wir sie im Licht der Mitte sehen, werden die Dinge am Rande wichtig, soweit es ihnen zugemessen ist. Diese Unterscheidung zwischen der Mitte und Dingen am Rande ist auch im Blick auf das biblische Geschehen wichtig. Wichtig für uns. Wer in der Bibel alles für gleich wichtig betrachten wollte, würde Jesus entthronen. Denn er, was er getan hat, wozu er gekommen ist, was er mit uns geteilt hat, ist die Mitte. Soweit wir es nun beurteilen können, hat die Gemeinde mit dieser Art den Matthias als 12. Aposteln hinzuzufügen, ihre Aufgabe erfüllt. Warum dieses Bedürfnis überhaupt aufgetaucht ist, die 11 Apostel wiederum um einen auf 12 zu ergänzen, mag verschiedene Gründe gehabt haben. Nach dem Wort Jesu glaubten die Apostel, dass sie einmal Richter der 12 Stämme Israels seien. Und das würde bedeuten, für jeden von den 12 Jüngern einen. Wichtig erschien allerdings, offenbar nach den Worten des Petrus bei dieser Gelegenheit, dass sie wieder 12 Männer seien, die Augenzeugen gewesen sind von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Nach dieser, wenn Sie so wollen, Wahl, nach dieser Entscheidung war wieder alles in Ordnung. So gesehen hat die Geschichte für uns keine Bedeutung. Wir hören auch von Matthias nichts mehr im Neuen Testament. Das besagt nichts darüber, dass er nicht vielleicht doch ein sehr bedeutungsvoller Mann gewesen sei. Denn das Neue Testament berichtet uns keineswegs alles über diese Zeit. Und doch wird hier eine Begebenheit geschildert, die uns alle fast täglich berührt, indem wir vor die Wahl gestellt sind. Wir sind es in unseren Familien, wir sind es in unseren Berufen und wir sind es in der Gemeinde. Immer wieder. Die Gemeinde wäre eigentlich der Ort, an dem es zu lernen gäbe, wie man eine Wahl trifft. Leider hat die christliche Kirche, statt diesen Lernprozess fortzusetzen, lieber von ihrer Umwelt gelernt, wie man eine Wahl trifft. Und heute noch messen wir oft genug unser Verhalten in einer Gemeinde, in ihrer Korrektheit, an den politischen Wahlversammlungen. Und manchmal unterscheidet sich nicht einmal mehr der Ton vom einen im anderen. Wie aber soll diese Welt lernen, eine Wahl zu treffen, eine Entscheidung zu treffen, wenn sie den Geist Gottes nicht hat und wenn die, in denen der Geist Gottes wohnt, sich nicht nach ihm richten und nicht nach dem Herzen Gottes fragen in der Art und Weise, wie eine Wahl getroffen, eine Entscheidung getroffen wird? Darum habe ich diesen Text gewählt, weil ich glaube, dass er uns beschreibt, wie jene erste christliche Gemeinde in einer außergewöhnlichen Situation in einem Lernvorgang gestanden ist. Eine Entscheidung treffen, eine Lücke füllen. Die Qual der Wahl gehört zum Lebensstil des modernen Menschen in ganz Mitteleuropa. Vorbei sind die Zeiten, in denen eine göttliche Autorität in Menschengestalt uns die Entscheidung abgenommen hat. Vorbei die Zeit, in der man nur seine Arbeit zu tun hatte, nicht zu fragen nach warum und wieso oder ob überhaupt. Vorbei die Zeit, in der man nur zu gehorchen hatte. Eltern können ihre Kinder ja nicht früh genug einführen in die Eigenverantwortlichkeit und in die Kunst, eigene Entscheidungen zu treffen. Das musst du selbst entscheiden, sagt heute schon eine Mutter zu ihrer Vierjährigen. Diese Wahl zu treffen ist dein Problem, sagt der Vater zu einem Achtjährigen. Welche Eltern würden es wagen, für ihre Kinder Entscheidungen zu treffen, gar schon so wichtige wie zum Beispiel die Berufswahl oder, ich sage es ganz leise, ihnen den Lebenspartner aussuchen? Wenn schon, dann so, dass sie es nicht merken. Führen heißt doch, Menschen das Gefühl geben, sie hätten die Entscheidung selbst getroffen. Wer Menschen das Gefühl geben kann, der führt. Modern ist am Entscheidungsprozess beteiligt sein und nicht nur sich mit Ergebnissen abfinden zu müssen. Mitbestimmung, das wollen wir. Das schlimmste Gefühl für einen Menschen unserer Zeit scheint darin zu bestehen, einer unbekannten Autorität ausgeliefert zu sein. Im Weg seines Lebens, nicht selber mitentscheiden zu können. Ist es vielleicht so, dass die Angst in unserer Gesellschaft darum so überhand nimmt, dass wir das ungute Gefühl haben, letztlich entscheidet niemand mehr, sondern jeder schiebt wichtige, notwendige Entscheidungen einer höheren Instanz zu, wobei die Allerhöchste nicht mehr in Frage kommt. sondern irgendwo jeder Entscheidungsprozess bei Menschen, bei Gruppen, bei Anonymen landet. Wir würden doch wenigstens gerne wissen, wer entscheidet. Wenigstens wer. Nun, wie dem auch sei, wir haben gewählt. Die Qual der Wahl haben wir gewählt und wir werden uns mit ihr auseinandersetzen müssen. Wir können uns auch keine Kirche mehr vorstellen, die von oben regiert wird. Selbst in der klaren Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, in der offen dargelegt wird, wie die Entscheidungen getroffen werden und wer zu sagen hat, das ist durchsichtig. Die Autoritätspersonen sind erkennbar und benennbar. Selbst in dieser Kirche knistert es im Gebälk. Und es setzt sich zumindest in unserem Land mehr und mehr die Meinung durch der Mitbestimmung, der Basis, wie man das nennt. Und wir alle finden das in Ordnung. Gut. Wenn wir es in Ordnung finden, dann wollen wir uns auch mit der Qual der Wahl auseinandersetzen. Wie trifft man eine Wahl? Als Einzelner im täglichen Leben? Als Gruppe? Miteinander. Was hat das mit der Bibel zu tun und mit Gott? Ist das nur auf die Kirche beschränkt? Oder hat das überhaupt etwas mit unserer Gesellschaft zu tun und berührt das vielleicht jeden Menschen? Irgendwo und irgendwann einmal in dieser Welt. Ich will das in einigen Punkten, die ich nummerieren werde, mit Ihnen durchdenken. Die Heilstaten Gottes in der Geschichte seines Volkes deuten darauf hin, dass Gott dabei ist und entschlossen ist, einen Menschen zu schaffen, zu gestalten, neu zu gestalten aus seinem Geist, einen Menschen, der seine Wahl treffen will und treffen kann und dessen Wahl gut ist. Eine gute Wahl treffen können, wollen, sollen. Im Bewusstsein, dass ich das will und kann, entspricht dem Schöpfungswillen Gottes, seinem neuen Schöpfungswillen in Jesus Christus. Das Zweite. Die Geschichte der Menschheit schildert aber einen Menschen, der es vorzieht, die Wahl auf Gott abzuschieben, weil er sich selbst nicht traut. Oder in selbstherrlicher Arroganz die Macht an sich zu reißen und für andere die Entscheidung zu treffen. Und sich selbst damit immer wieder an Gottes Stelle zu setzen. An jene absolute, göttliche, unfehlbare Autorität, nach der sich die Mitmenschen dann eben richten müssen. Auch wenn das unter Berufung auf die Bibel geschieht. Es kann sein, dass Menschen so etwas tun aus Notwendigkeit. Die Macht an sich reißen, weil sie die Hilflosigkeit eines solchen Haufens von Menschen nicht mehr ertragen und angesichts der Situation es für nötig halten, dass eine Entscheidung getroffen wird. Nicht immer ist das Ergreifen der Macht und das Treffen der Entscheidung für andere Arroganz. Manchmal ist es einfach Notwendigkeit im Blick auf eine Situation. manchmal aber eben auch, und das ist nicht immer klar ersichtlich, geschieht es aus dem Bedürfnis nach Macht und bedeutet, dass ein Mensch diesem Bedürfnis nach Macht zum Opfer fällt, ob er es merkt oder nicht. Die Schar der Jünger damals, diese 120 Menschen, zeigt ein solches Bild der Ratlosigkeit. Jesus war von ihnen weggegangen. Die herrlichen Zeiten seiner überraschenden Erscheinungen als Auferstandener waren endgültig vorbei. Die Zeit, nach der sich manche heute noch sehnen, wo man so richtig persönlich mit Jesus reden konnte und sagen, Herr, was meinst du? Er war weggegangen vor ihren Augen. Aber die Folgen seines Tuns waren da. Jesus hat eine Lücke hinterlassen. Und damit meine ich jetzt nicht die Lücke, dass er selber nicht mehr da war, sondern dass er durch seine Berufung des Judas in die Jüngerschaft seinen Jüngern etwas eingebrockt hatte, vor dessen Konsequenzen sie nun standen. Judas war, warum auch immer und wie auch immer, ausgefallen. Er fehlte. So hatten sie ein Gefühl des Mangels, der Unvollständigkeit. Das haben sie sich aber eingestanden. Und was sie nun taten, haben sie begründet. Zwei Menschen haben sie aufgestellt, welche die Bedingungen erfüllen sollten, die sie selber für richtig hielten. Zwei Menschen, die dabei waren, mit Jesus gegangen sind, Augenzeugen waren. Josef Barsabas Justus hieß der eine, Matthias der andere, aber gewählt werden konnte nur einer. Ein gut schweizerischer Kompromiss aus dieser Sackgasse wäre gewesen, beide zu nehmen und die Zahl der Jünger auf 13 zu erhöhen. Finden Sie nicht auch? Es ist mir ein bisschen unverständlich, warum Sie unbedingt an dieser 12-Zahl festgehalten haben, menschlich gesprochen. Daran sind Sie nun aber auch an Ihre Grenze geraten. Auf zwei konnten Sie sich einigen, auf einen nicht. Das muss man sich klar machen, 120 Menschen waren da. Auf zwei konnten sie sich einigen, auf einen nicht. Das war ihre Grenze. So überließen sie den letzten Schritt ihrem Herrn. Und es ist ergreifend zu sehen, wie sie in dieser Hilflosigkeit handelten. Wie sie sich an der Grenze ihrer Möglichkeiten verhielten. Ein engagiertes Gebet, das uns ein Geheimnis aufdeckt, das eine Woche später durch das Ereignis von Pfingsten aufgebrochen ist, ausgebreitet worden ist in den Herzen von vielen Millionen Menschen in dieser Welt. Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige, wen du von diesen beiden erwählt hast. Sie hatten sich bereits vorher, das zeigt das Wort des Petrus, daran erinnert, dass der Heilige Geist vor Jahrhunderten schon einmal geredet hatte. Und zwar durch David. Er hatte ein Wort gesagt im Blick auf diesen Judas. Aber dann blieben sie in der Gegenwart im Dunkeln. Sie hatten kein Wort des Heiligen Geistes. Sie waren an ihrer Grenze mit ihrer religiösen Erfahrung und ihrer Menschlichkeit, mit ihrer Vernunft und ihrer geistlichen Einsicht an einer Grenze und glaubten, handeln zu müssen. Und so losten sie. Dieses Los ist eine recht interessante Sache. Zuerst tönt es abstoßend. Wollen Sie ausgelost werden? Wie fänden Sie das, wenn wir unsere Vorstandswahlen in Auslosen verwandeln würden? Würde das nicht bedeuten, dass die Gemeinde nicht die Kraft hat, sich für einen Menschen zu entscheiden und zu sagen, wir glauben, du bist es? Würden wir nicht spüren, dass wir jetzt etwas ganz Wichtiges überlassen? Würden Sie finden, wir hätten das dann Gott überlassen oder dem Zufall? Zu den berühmten Schlagworten von gläubigen Christen gehört ja, es gibt keinen Zufall. Die damals haben dran geglaubt. Und sie glaubten an einen göttlichen Zufall. Interessant ist, dass dieses Wort vom Los ein paar Zeilen vorher schon einmal vorkommt. Und zwar genau dasselbe Wort, aber mit einer etwas anderen Bedeutung. Dort heißt es von Judas, denn er war uns beigezählt und hatte das Los dieses unseres Dienstes empfangen. Was heißt das? Sie empfanden offenbar das Los nicht einfach als zufällig, sondern sie empfanden ihren Dienst als ein Los, das sie gezogen hatten im Leben. Sie empfanden ihren Dienst als etwas, was ihnen von Gott her zugefallen war. Und nicht in der Art und Weise, wie wir das heute gerne machen. Ich bin halt gewählt worden. So fast wider Willen. Und jetzt muss ich halt. Oder du hast es dir selbst eingebrockt, du hast es ja gewollt. Sie empfanden in ihrem Dienst ein Geheimnis, über das sie nicht verfügten. Sie spürten, dass ihnen da etwas aus einer unsichtbaren Welt, aus einer nicht verfügbaren Welt, wie in ihrem Leben zugefallen sei, und sie haben es ergriffen. Und das heißt so viel, als sie es ergriffen, wenn man ein Los zieht, haben sie noch nicht gewusst, was es bedeutet, im vollen Umfang des Wortes, des Tuns. Sie haben etwas ergriffen und sich damit auf einen Weg gemacht. Das war die Art und Weise, wie sie jenem anderen, größeren, letzten Endes nicht verfügbaren Vertrauten zu dieser Zeit. Und nun will ich Ihnen in Gestalt einer Zusammenfassung in mehreren Punkten versuchen zu zeigen, wie eine Wahl zu treffen ist in diesem Leben. Auf dem Hintergrund dieser Geschichte und der Offenbarung von Gottes Gedanken in dieser Geschichte. Das erste ist, die Notwendigkeit zur Entscheidung in unserer Hilflosigkeit. Wir sind preisgegebene Menschen. Es ist wahr, was die Menschen empfinden heute. Wir sind unbekannten Mächten ausgeliefert. In uns und um uns. Die Zeit der Illusion ist vorüber. Früher hatten wir noch Könige, die konnte man stürzen oder köpfen. Dann hatten wir Präsidenten und wir glaubten, wir hätten sie gewählt und nun könnten sie die Entscheidungen treffen. Und heute wählen wir und sie können die Entscheidungen nicht mehr treffen. Die Problematik, die Hilflosigkeit weltweit ist zu groß. Die Probleme übersteigen unsere Fähigkeit. Es müssen also Entscheidungen getroffen werden. Aber wir spüren, dass wir in diesem ganzen Apparat unbekannten Einflüssen ausgesetzt sind. Wir müssen nicht so weit denken wie die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft. Bleiben wir im begrenzten Raum unserer Gemeinde. Eingeweihte wissen, dass wir in dem, was wir tun, hier in dieser Gemeinde, der gleichen Problematik ausgesetzt sind. Es muss nur sein, dass ich einmal nicht da bin und sofort tauchen Fragen auf. Wer hat eigentlich den bestimmt, der an meiner Stelle hier steht? Wer hat eigentlich den berufen, der hier predigt? In wessen Autorität steht das denn? Und das Gefühl, nicht so genau zu wissen, wer hier welche Entscheidungen trifft, ist ein ungutes Gefühl. Ich kann das sehr gut verstehen. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und wir möchten gerne wissen, wer sie trifft. Ich will Ihnen versuchen zu helfen, das zu erkennen. Wie Entscheidungen getroffen werden, kann nur der erkennen, der sie selber trifft. Nur wer sich selbst dieser Qual der Wahl stellt und in der Hilflosigkeit eigener Lebenssituationen Entscheidungen trifft und dazu steht, der versteht, wie Entscheidungen getroffen werden. In der Gemeinde, in der Gesellschaft und in dieser Welt. Wer diesem Prozess ausweicht, wird sein Leben lang misstrauisch durch die Welt gehen. Allen Instanzen misstrauen. Überall Verdacht schöpfen über verborgene Autoritäten, Einflüsse und Mächte. Warum? Weil er den Kampf seines eigenen Herzens nicht kämpft. Weil er die notwendigen Entscheidungen in den kleinen Dingen seines Alltags, in seinem eigenen Leben nicht trifft. Weil er die Qual der Wahl in seinem Leben immer wieder abschiebt auf andere und die Entscheidungen treffen lässt, um sie dann zu kritisieren. Wer sich aber der Qual der Wahl stellt, in der Hilflosigkeit eigener Lebenssituationen, wird lernen. Unsere Sehnsucht nach Durchschaubarkeit der Dinge, nach Durchschaubarkeit des Ablaufs von Entscheidungen, ist verständlich und trifft sich mit Gottes Absicht. Es ist seine Absicht, uns Durchschau zu geben, Durchblick zu geben. Aber nicht dadurch, und das ist der zweite Punkt, dass Gott uns fertige Lösungen präsentiert und uns dann zeigt, wie er das gemacht hat. In dem Augenblick, wo wir uns von Gott fertige Lösungen wünschen, dass er die ewige und richtige Entscheidung trifft und wir uns dann ja gerne danach richten wollen, wobei wir uns vorbehalten, zu entscheiden, ob sie richtig war, ob sie von Gott war oder nicht. Diese Sehnsucht, dass Gott fertige Entscheidungen trifft, führt dazu, dass der Mensch immer wieder dem unaufgedeckten Machtgefüge seines Herzens zum Opfer fällt. Indem er den einen auf den Thron hebt und den anderen verdammt. Indem er sich selber unmerklich aufschwingt zum Richter der Menschheit. Er mag noch so ein bescheidenes persönliches Leben führen. Gott schafft keine fertigen Lösungen. Über diese Tatsache denken die Theologen seit Jahrtausenden nach. Warum Gott uns als Menschen durch den qualvollen und blutigen Prozess des Entscheiden-Lernens gehen lässt in diesem Leben, in dem so viel Unrecht geschieht, so viel falsche Entscheidungen getroffen werden, so viel ungute Entscheidungen getroffen werden. Warum macht er nicht endlich fertig? Er macht nicht. Ob es uns gefällt oder nicht, trotz aller frommen Gebete oder anderer. Ob wir bitten oder fluchen, er hat nicht fertig gemacht. Sondern er hat uns hineingenommen in ein Geschehen, in dem der Mensch entscheiden lernen soll. Gut entscheiden lernen soll. Der dritte Punkt. Wagen wir es als Gottes Menschen? Menschen seiner Heilstaten, die wir selber sind, Taten von Gottes Heil, seinem Schöpfungsakt, seinem neuen Schöpfungshandeln an unserem Leben auszusetzen. Dann heißt das, entscheidungsfähig werden. Fähig werden, Wahl zu treffen. Nicht entscheidungsfähig sein. Das möchten wir gerne. Das sind wir nicht. Wir müssen entscheiden als nicht entscheidungsfähige Menschen. Das ist das Drama der Welt. Der dritte Punkt, der vierte Punkt, entscheidungsfähig werden. Was heißt das? Es ist ein Werden. Und jene Geschichte, die wir gehört haben, ist ein Anfang. Ein hilfloser Anfang. Aber ein liebevoller Anfang. Ein verheißungsvoller Anfang. Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige, wen du erwählt hast. Entscheidungsfähig werden heißt zunächst das Ja zur Qual der Wahl. Das Ja zu dieser Aufgabe und damit zum Risiko einer falschen Entscheidung. Entscheidungsfähig werden heißt, dem eigenen Willen Ausdruck geben und ihn anschauen. Und nicht ständig andere Menschen suchen, die meinen Willen tun sollen. Und wenn ich glaube, dass sie ihn tun, lobe ich sie, und wenn ich glaube, dass sie was anderes tun, tadle ich sie. Dieser ewige Sehnsucht des Menschen, andere zu finden, die das tun, was ich tun soll. Wie war es doch ganz am Anfang, als der Mensch entscheiden sollte und entschieden hatte? Hat Adam nicht gesagt, ja Herr, ich habe von der Frucht genommen? Oh nein, er sagt, das Weib, das du mir gabst, hat für mich die Entscheidung getroffen. Wie viele Männer können einfach nicht entscheiden, bevor sie nicht ihre Frauen gefragt haben? Und wie viele sind stolz darauf, dass sie es nicht können? Das ist schlimm. Nicht, dass sie es nicht können. Dass sie nicht entscheidungsfähige Menschen Gottes werden. Aber dahin geht Gottes Absicht. Ich hoffe, Sie verstehen, ich rede hier nicht von der Selbstherrlichkeit eines Mannes, der nicht einmal mehr mit seiner Frau über eine Entscheidung sprechen will. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede vom Werden, einer Schöpfung Gottes im Leben eines Menschen, und das kostet seinen Preis an Qual. eine eigene Entscheidung treffen und zu ihr stehen. Das bedeutet dann aber auch die Grenze anzuerkennen. Es bedeutet an eine Grenze kommen, wo ich nicht mehr weiß. Wie damals. Zwei kann ich aufstellen. Vielleicht. Und dann weiß ich es nicht mehr. Nur wer gelernt hat, in seinem Leben Entscheidungen wirklich zu treffen und dazu zu stehen und weiß, dass er es tut, weiß um diese Grenze, um diese bittere Grenze, um diese qualvolle Grenze. Weil es sein kann, dass nur eine Entscheidung richtig ist. Dass nur eine Seite richtig ist. Was bedeutet es dann zu wissen, Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige. Bei entscheidungsfähigen Menschen ist es eine Wohltat, diese Demut zu spüren. Die Demut jener anderen, unbekannten Macht, die so gefürchtet wird und der so misstraut wird, ihr zu trauen. Weil man in jener anderen Macht den Herrn erkennt, der die Herzen aller kennt, ihn erkennt, der sich offenbar gemacht hat in der Geschichte. Dieses Gebet zu Gott ist kein Abschieben der Verantwortung auf Gott, sondern ein Trauen gegenüber dem Größeren. Ein Trauen an der Grenze, über die ich nicht mehr verfügen kann, über die ich nicht mehr gehen kann. Es ist eine Bitte um das Offenbarwerden. Und was tun wir dann? Wollen wir Löschen ziehen? So etwas wieder einführen in der Gemeinde? Nein. Wir wollen eigene oder fremde Entscheidung anerkennen. Eine Entscheidung treffen und sie anerkennen. Und das bedeutet, dass wir sie nicht verteidigen müssen. Eine getroffene Entscheidung ist nichts anderes als eine getroffene Entscheidung. Und noch kann niemand sagen, war sie richtig, war sie falsch. Das ist Glaube. Es ist keine Kunst, von aller Welt die richtigen Entscheidungen zu fordern. Aber es ist ein Glaube, eigene Entscheidungen zu treffen bis an die Grenze und zu trauen. Das, was entscheidbar ist, dazu zu stehen und das, was über meine Grenze geht, zu vertrauen, dem Unbekannten zu vertrauen. Das kann nur ein Mensch, der die Substanz in seiner Person gewinnt, weil er Entscheidungen trifft, soweit er sie treffen kann. Weil er nicht ein Leben lang ausgewichen ist, sondern sich gestellt hat. Er kann trauen. Er muss dann auch nicht eine Entscheidung ständig als die einzig mögliche, als die richtige, die absolut richtige, rechtfertigen und verteidigen, sondern er kann sie der Geschichte und damit Gottes preisgeben. Ihr Lieben, viele große und kleine Entscheidungen sind getroffen worden und beurteilt worden und noch kann niemand sagen, was sie letztlich bedeutet haben. Ist nicht das Geheimnis des Glaubens an den lebendigen Gott, ihm das letzte Urteil zuzutrauen? Warum sind wir so blind durch unsere Erfolgsbezogenheit, dass wir immer meinen, wenn eine Entscheidung Erfolg hatte, war sie richtig? Das hat sich in unserer Generation als ein grausamer Irrtum erwiesen. Erfolg auf allen Gebieten, religiös, wirtschaftlich, gesellschaftlich, ist keineswegs ein Beweis für eine gute Entscheidung. Wir mögen sie glauben, eine gute Entscheidung glauben, aber sie nicht behaupten. Sondern unsere guten Entscheidungen dem Gericht Gottes preisgeben, weil wir ihm trauen. Dann werden wir nicht ständig versuchen müssen, uns als unfehlbare Menschen zu bezeichnen oder aus Angst, einen Fehler zu machen, keine Entscheidung treffen, sondern wir werden preisgegebene Menschen sein, in dieser Welt angewiesen auf die Gnade Gottes und auf die Hilfe des Heiligen Geistes. Und was das bedeutet im Prozess von Entscheidungen, wollen wir am nächsten Sonntag miteinander bedenken. Amen.